Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen diesen Morgenversammlung, unser Beisammensein beginnen in dem Namen, der über alle Namen ist, im Namen Jesu, unserem Herrn und Haupt, unserem Anfänger und Zielvollender unseres Glaubens. Ich möchte auch die Gäste begrüßen, die Tagesgäste und die Geschwister aus dem Erzgebirge, die unter uns sind, und auch die Geschwister, die nachher übers Telefon eventuell zu uns geschaltet sind. Auch ich oder wir, Anne-Marie und ich, dürfen Grüße ausrichten von meinem Bruder und der Schwägerin Siegfried Elisabeth Preisacher. Sie sind auch in Gedanken, Gebet bei uns und sie freuen sich schon auf die MP3. Das Thema heute Morgen von unserem lieben Johannes, haben wir gestern Abend schon gehört, ist kein Geheimnis mehr. Paulus, ein Sklave Jesu Christi. So nennt er sich oft in seinen Briefen und auch in drei seiner Briefe fängt er so den Briefanfang an. Paulus, ein Sklave Christi Jesu. Wenn er sich als Sklave Christi Jesu bezeichnet, dann weist er schon darauf hin, in was für einem Dienstverhältnis er zu seinem Herrn steht. Warum in den meisten Übersetzungen dieses Wort Doulos mit Knecht übersetzt wird, wird vielleicht der Johannes uns nachher etwas darüber sagen. Hören wir einmal, wie Paulus diesen Dienst Sklave Christi Jesu sieht und was er darüber schreibt. Ich lese dazu zwei Verse aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 24 und 25. Da schreibt der Apostel: Ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das hat der Apostel Paulus nicht nur geschrieben, sondern er hat es selbst praktiziert. Als er in Milet am Meerhafen von den Brüdern aus Ephesus Abschied nimmt, da sagt er ihnen in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das war dem Apostel sein Sklavendienst, ihr Lieben. Heute ist die Sklaverei zwar abgeschafft, weil ja die Menschen die größtmögliche Freiheit haben möchten, merken aber dabei nicht, wie er andererseits völlig versklavt dem Fürsten dieses Äons dient. Ja, das gibt's auch. Ich freue mich jetzt auf den Dienst von Johannes und wir wollen am Anfang zusammen beten. Ja, treuer Gott und Vater, im Namen Jesu, unserem Herrn und Haupt, danken wir dir jetzt von ganzem Herzen, dass du wieder Gnade schenkst und bereitstellst für heute Morgen und für den ganzen Tag. Wir danken dir, dass wir jetzt versammeln dürfen, uns versammeln dürfen, um für dein Wort zu hören. Und wir möchten dich bitten, dass dieses Wort auf einen fruchtbaren Boden fällt, den du zuvor bereitest bei jedem Einzelnen von uns. Und du weißt auch, was ein jedes bedarf und braucht und wie wir hergekommen sind. Wir dürfen dir auch die Kinderstunde jetzt ans Herz legen und für sie bitten und beten, dass auch dieser Wortsame jetzt schon ausgestreut werden darf in ihre Herzen. Wir danken dir dafür, dass du uns noch diese Zeit und diese Gnadenzeit einräumst. Lob und Preis sei dir dafür. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du dem Johannes auch Freudigkeit gibst, dass er das sagen darf und verkündigen darf, was du ihm als Herz aufgetragen hast. Wir danken dir dafür und dass du es selbst bist, hast die Herzen bereitet. Und schon unser Herr hat in seinen Erdentagen zu seinen Lernschülern gesagt, seht zu, was ihr hört und seht zu, wie ihr hört. Und das gilt auch uns. Und darum dürfen wir dich immer wieder darum bitten, dass du die Herzen bereitest. Wir loben und preisen und danken dir dafür. Amen.
Amen.
Wir singen jetzt zu Beginn noch das Lied unter der Nummer 487. 487, die Verse 1 bis 3.
Morgen, liebe Geschwister. Ja, das Thema, das ist schon mehrmals genannt worden. Paulus, ein Sklave, Jesu Christi oder Christi Jesu. Sehr oft haben wir ja schon über diesen Mann nachgedacht. Vor allem über sein Evangelium. Was ihm von Gott geoffenbart wurde, allergrößte Geheimnisse. Die bisher von keinem Sterblichen geschaut wurden, durfte diesem Apostel für die Gemeinde bekannt machen. Und manchmal ringt er um Worte und er betet ja auch oder er bittet darum, die Gemeinde vor ihm einzustehen, dass ihm nicht Redegewandtheit gegeben werde, sondern dass er so rede, dass es verstanden wird. Wir können ja manchmal ganz gescheite Sätze bilden, wo keiner mehr weiß, was gemeint ist. Aber er ringt darum. Er war kein großer Rhetoriker. Und die Leute, die ihn gehört haben, die hatten ein sehr verächtliches Bild abgegeben. Was will dieser Schwätzer, dieser Krächzer, der von der Grammatik her schon Agrammaton, also das sind Laien, ungebildet, die nicht richtige Sätze formulieren können, dass ihm Rede verliehen werde, wie er reden soll, das, was eigentlich uns vom Vater anvertraut ist. Ja, also, wir waren dabei stehen geblieben, dass der Apostel Paulus nicht um menschliche Weisheit, sondern so reden wollte, dass es bei den Hörern auch verstanden wird, dass es ankommt. Es ist für uns, die wir hier vorne stehen, alle ein Ringkampf. Manchmal werden Begriffe gewählt, wo ein Großteil gar nicht weiß, was darunter zu verstehen ist. Ja, also er ringt um Worte, um klar das auszudrücken. Und wir haben ja in den Tagen schon gemerkt, es ist ein unausdenkbarer, ein unergründlicher, ein überwältigender Reichtum, eine Gnade und eine Herrlichkeit, die es bisher so nicht zur Verkündigung stand. Höchste Gottesoffenbarung, die je einem Menschen vermittelt wurden. Und solch ein Übermaß an Herrlichkeit Gottes ist uns ja auch geschenkt, zugeteilt. Und wir dürfen dann auch andere daran teilnehmen lassen und sie damit beschenken. Aber heute Morgen geht es nicht hinauf in die großen Gedanken und Geheimnisse Gottes. Heute Morgen geht es einmal hinunter. Denn ein Sklave hat es nämlich mit Niedrigkeit und mit Sterben zu tun. Mein Anliegen ist, dass wir über eine Wesensart nachdenken, die nicht sehr oft in der Verkündigung zu hören ist. Sklave Jesu Christi zu sein. Paulus war ein solcher. Und er schreibt da viel davon. Und der Willi hat es schon gesagt, in 3 seiner Briefe stellt er sich vor, was er war. Nämlich Paulus, Sklave Jesu Christi. Und dann kommt erst seine Berufung. Berufener Apostel. Einen Sendungsauftrag von ihm. Wozu? Zum Evangelium Gottes. Diese große, frohmachende Botschaft. Einmal schnell eine Zwischenfrage. Sklaven Jesu Christi und Söhne Gottes. Geht das? Passt das zusammen? Vor Jahren hatten wir hier mal eine Auseinandersetzung. Eine Schwester von Wuppertal, die hat sich fürchterlich aufgeregt. Die sagt, das gibt's überhaupt nicht. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Sohn, wieso noch ein Sklave? Die war ganz wütend. Deshalb frage ich mal, passt das zusammen? Nun, die Sohnschaft, die will uns die geistliche Stellung zeigen, die wir in Christo durch Gnade empfangen haben. Und der Sklavenstand will uns die Abhängigkeit zu Christus vor Augen führen. Wie wir in der Darstellung des Lebens im Alltag unsere Entscheidungen treffen. Nicht nur, dass wir als Glaubende aus der Knechtschaft der Sünde erlöst und losgekauft und freie Menschen geworden sind. Nein, wir sind erneut Sklaven. Sklaven geworden, aber diesmal Sklaven Jesu Christi. Wir sind es und wir lernen es, jeden Tag neu das zu werden. Und das, liebe Geschwister, mit einem ungeteilten Herzen. Ich will diese Unterordnung. Will ich sie? Wir reden ja große, große Töne, dass Gott einmal das ganze Weltall unterordnen wird und Engel und Teufel und Feuersee. Diese Unterordnung vollzog sich zuerst, das haben wir gestern Abend gehört, in der Unterordnung des Sohnes unter dem Vater und wird nachvollzogen in all den Söhnen, die nach ihm dann das gleiche Leben tragen. Will ich diese Unterordnung, die völlige Identifikation, die das Einssein mit Christus, wo gar nichts dazwischen stehen darf, wo alles unter der Regie und der Steuerung des Heiligen Geistes stehen muss, will ich das? Das ist ein großes Spannungsfeld und in dem bleiben wir, bis wir vollendet sind. Und ja, also ich habe dieses Thema eingeteilt in drei Themen, aber wir werden wahrscheinlich nur bis zum zweiten kommen. Und zwar erstens unser Naturzustand, zweitens unser Stellungswechsel und drittens die Konsequenz und das Kennzeichen eines Sklaven Jesu Christi. Da wird es wahrscheinlich hängen, zeitmäßig, weil ich das nicht so sehr ausdehnen will. Das Wort Sklave. Schön, der Willi, der hat schon einiges vorweggenommen, wird ja in den meisten Übersetzungen mit Knecht wiedergegeben. Das ist nicht falsch. Aber es sagt zu wenig aus. Denn zwischen Knecht und Sklave bestand zu damaliger Zeit ein ganz wesentlicher Unterschied. Sklave wurde man entweder durch Gefangenschaft oder auch durch Kauf. Josef, der wurde als Sklave für 20 Silberlinge nach Ägypten verkauft. Wisst ihr, der Begriff Sklave, der stinkt ja. Der stinkt nach dem Mittelalter, nach Frondienst, Ausbeutung und Unmenschlichkeit. Vielleicht haben deshalb die Übersetzer dafür das andere Wort Knecht gewählt. Stinkt etwas. Zivilisierter. Aber der Sklave stand eben noch einige Etagen tiefer unter dem Knechtenstand. Und wir tun gut, wenn wir mit Bibel lesen, anstelle des Wortes Knecht immer an Sklave denken. Ein Sklave ist ein Leibeigener, der nicht sich selber, sondern eines anderen gehört. Er wurde oft behandelt wie ein Stück Ware. Sklaven sind persönlich unfrei. Rechtlose Menschen, die als lebendiges Eigentum eines anderen gehörten. Und so einer war der Paulus. Und so sollen alle die sein und werden, die sich auf diesem Glaubensweg der Gemeinde befinden. Ich frage, sind wir einverstanden? Sagen wir nicht leichtfertig ja. Ja, sind wir einverstanden? Diese Argumentation kommt in der Verkündigung sehr kurz weg und wird bei Evangelisationen kaum gebraucht. Nein, nein, nein. Das schreckt ab. Das schreckt ab. Ich werde gerade wieder erinnert, das ist für mich immer die Schwierigkeit. Ich muss mich vorbereiten, das heißt, ich muss mir einige Dinge aufschreiben, dass ich nicht irgendwo hinflattere. Weil ich einen ganz regen Geist habe und mir zwischen der Verkündigung manches einfällt. Und da habe ich immer so meine Schwierigkeit. Darf ich, soll ich, kann ich? So, jetzt war mir etwas eingefallen, aber das ist wieder weg. Ist gut. Das ist keine so erfreuliche Botschaft. Denn wenn man sich zu Christus bekehrt, da will man ja frei sein. Und nicht wieder Sklave, zum Sklaven werden. Der Begriff, Sklave Jesu Christi zu sein, der steht sehr klar fest. Und weil jeder Glaubende in der Tat in diesem Sklavenstand ja auch steht. Über diese Bewusstseinslücke wollen wir ein klein wenig nachdenken. Von vornherein müssen wir aber sagen, einen absolut freien und unabhängigen Stand als Menschen gibt es überhaupt nicht, wo wir nach der freien Wahl tun und lassen können, was wir wollen und was wir vorgenommen haben, auch tun zu können. Das meinen wir oft. Wir meinen, frei entscheiden zu können, aber wir täuschen uns, weil wir die Umstände und auch die Einflüsse nicht kennen, die uns umgeben. Und auch die Quellen, woraus wir unsere Informationen schöpfen. Sklaven werden meistens gekauft. Aber in unserem Fall ist das etwas anders. Von Haus aus sind wir schon unfrei. Und wir kommen eigentlich schon als Sklaven am verkehrten Ufer auf die Welt. Unsere Vorfahren, das haben die für uns besorgt. Wir sind in die Vergänglichkeit und in die Sünde und in die Schuld hineingeboren. Wodurch? Durch den Todesbazillus. Todesbazillus, den wir geerbt haben. Ich rede nicht von Erbsünde. Nein, den Tod haben wir geerbt. Ja. Den Todesbazillus haben wir durch Vater und Mutter mitbekommen. Ohne unseren Willen und tun deshalb Dinge, die wir gar nicht wollen. Schon passiert? Ja, ja. Ihr seid genau aus diesem Holzfallen, Holzgeschnitzweg. Und deshalb kennt Paulus in seinem unerlösten Zustand, das möchte ich hier sagen, Römer 7, denn das, was ich tun will, tue ich nicht. Dafür gerade das Gegenteil. Was ich nicht will, das tue ich. Und jeder, der aufrichtigen Herzens ist, der kennt dieses Spannungsfeld. Die Pharisäer, die sagen, bei uns ist das ganz anders. Nein, nein, nein. Wir sind Abrahams Same und niemals Sklaven gewesen. Ja, die Orthodoxie und die ganze Frömmigkeit bis ja, in die allerfremdsten Kreise. Und darauf antwortet Jesus, wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Durch die Sünde stehen wir in einer Abhängigkeit zu ihr. Und Paulus drückt das ja so aus, gleich wie durch einen Menschen, wir wissen, wer das ist, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, das war am Anfang so. Jetzt dreht das um, also auf diese Weise ist der Tod in alle Menschen gekommen und hineingedrungen, worauf sie aufgrund dessen alle sündigen. Verstehen wir? Das ist etwas anderes. Bei Eva, die haben gesündigt und ungehorsam ist der Tod gekommen. Und jetzt ist die Fortpflanzung durch diesen Todesbazillus die Ursache, dass wir sündigen. Sündigen. Ich habe es schon manchmal gesagt, ich habe einen kleinen Bruder gehabt, der hat eine halbe Stunde gelebt, der hat gar nicht gesündigt, der konnte gar nicht sündigen, der ist gestorben. Weshalb? Weil er den Todesbazillus hatte. Und viele sagen, wir müssen sterben, weil wir gesündigt haben. Nein, wir sind an sich von diesem Bacillus infiziert. Das ist eine gesetzmäßige Verkettung, worauf es keine Befreiung gibt. Das heißt, dass ein Mensch von sich aus nicht frei kommen kann. Sünde und Tod gehören, wo gehören die hin? Die gehören zu Satan und das ist eine Geistesmacht. Und hier ist er der Chef, der eigentliche Sklavenhalter, und keiner entkommt ihm. Alle Fahnenflüchtige, die werden wieder zurückgeholt. Es sei denn, es wird dafür ein gültiger Kaufpreis gezahlt. Das ist also die Sachlage. Es kann keiner von sich aus aufhalten, zu mitsündigen. Mit unserer Geburt ins menschliche Dasein, dem Naturzustand, mit unserer Persönlichkeit und allem Drum und Dran gehören wir, woher gehören wir hin? Wir gehören zu Satan und stehen unter seinem Vertrag. Und befinden uns dazu in seinem Territorialhoheitsgebiet. So schön wie das Erzgebirge ist. Ja, wissen. Der ganze Kosmos steht unter der Herrschaft Satans. Und dazu gehört auch das fromme Baden-Württemberg und das religiös durchsetzte Bayern. Und die übrigen sowieso mit. Ich hätte euch bald vergessen aus Hessen und Oberarmstadt. Ja, gut. Die Lufthimmel, der Kosmos, die Erde mitsamt dem Infetarium stehen unter seiner Autorität, seiner Herrschaft und seiner Verwaltung. Und als solcher steht ihm als Gott ein ganzer Äon zur Verfügung. Das müssen wir erst einmal durchdenken. Ja, wir kennen ja die Stelle alle. Da wir tot waren in allen Sünden, hat er uns herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und aus den Mächten, die in den Lufthimmeln ihren Aufenthaltsraum haben. Und wir haben, wenn wir dann herausgeführt wurden, ja dann auch nicht mehr mit Menschen zu kämpfen, die um uns zur Belastung sein können, und viele reden von Moppen. Nein, wir haben es im tiefsten Grunde dann, müssen wir aufpassen, mit Fürstentümer, mit Geistlichkeiten, mit den Kosmosbeherrschern, die in den Himmel ihr Herrschaftsgebiet haben. Ein sehr ausdrücklicher Vers steht ja in 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen aber, und das ist hier der große Gegensatz, wir wissen ja so vieles nicht. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt, auch wenn manche das berechnet haben. Das wissen wir nicht. Aber einiges müssen wir fest wissen. Nämlich, da steht es da. Wir wissen, es ist uns im Bewusstsein gegeben, dass wir aus Gott sind. Dass wir Leben aus Gott haben. Das ist keine Utopie. Das ist ein Fundament, wo der Glaube darauf steht. Dieser göttliche Stand. Und dann der nächste Satz. Leben aus Gott, wir aus Gott und der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen und ist darin eingeschlossen. Es gibt ja jetzt die ganz neuen Bilder von unserer Erde. Traumhaft. Ich kann nur immer wieder abladen, runterladen, Bilder, nicht nur von unserer Erde, dieser blaue Planet und sonst. Ja, aber im Eigentlichen ist er total schwarz. Ich habe ja Bilder. Total schwarz. Und um diese Erde herum nur Finsternis. Nur Finsternis. Und da hinein lässt Gott, er durchbricht die Dimension der Finsternis und lässt sein Licht hineinleuchten. Durch das Evangelium. Und da sitzen wir irgendwo auf dem Stuhl, hören zu oder lesen und auf einmal wissen wir, das trifft an mich. Es hat mich erreicht. Ja, solche Menschen sind wir. Ja, also, können wir das so sagen, dass wir im Eigentlichen von Haus aus Sklaven Satans sind? Klingt so ganz weit drüben. Ne? Wir sind da alle fromm erzogen. Wir waren da alle in der Sonntagsschule und haben also gelernt zu beten. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ein ganz furchtbares Gebet. Ich wünsche, dass wir das nie den Kindern lernen. Dass es um Frömmigkeit geht, um in den Himmel zu kommen. Das ist die höchste Potenz des Egoismus. Ja, Sklaven Satans, Leibeigene von ihm. Leibeigene. Das heißt, wir haben in unserem Körper nur ständig seine Programme ausgefüllt. Können wir uns noch zurückerinnern? Zurückerinnern? 63 Jahre zurück. Mich hat mit 15 Jahren der Lichtglanz des Evangeliums erreicht. Zwei Brüder unterhielten sich von der nahen Ankunft unseres Herrn. Das hat mich gepackt. Ich dachte, nein, du, wenn das morgen sollte sein, bin ich nicht dabei. Habe mich davon geschlichen, bin auf mein Zimmer gegangen und habe niedergekniet und habe mein Leben den Christus übereignet. 15 Jahre. Ja, aber vorher ist alles Mögliche gelaufen. Und wenn ich die 60 Jahre zurückblicke, da ist auch danach mit mir noch alles gelaufen. Müssen wir also aufpassen. Wir versuchen, dieses Thema ein klein wenig einzugrenzen. Wir sind Leibeigene von ihm und sind durch die Sünde an ihm verkauft. Römer 16 wird das sehr deutlich. Wisset ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven zum Gehorsam unterstellt, dessen Sklaven seid ihr. Und dem gehorcht ihr. Entweder dem Sklaven, der Sünde oder des Todes. Petrus schreibt auch, denn von wem jemand überwältigt ist, diesen ist er auch als Sklave unterworfen. Das war also unser erster Punkt, der Sklavenstand des unerlösten Menschen. Ob wir damit einverstanden sind? Denn nur mit diesem Einverständnis unserer totalen Verlorenheit können wir gerettet werden. Es geht ja gar nicht anders. Den zweiten Punkt, den wir betrachten wollen, den Stellungswechsel. Er beinhaltet die Frage, Römer 7, ich, elender Mensch. Das kann wohl kein Gottes sagen. Das hat eine Zeit gegeben, in dem Saulus, wo dieser Schrei möglich war. Ich, elender Mensch, wer wird mich aus diesem Zustand erlösen? Das ist ein Fremdwort. Müssen wir verdeutschen. Loskaufen. Erlösen, was versteht der Mensch? Erlösung, erlösen. Loskaufen. Es geht ja um Sklaven. So oder ähnliche Weise muss es uns ins Bewusstsein kommen, bevor wir überhaupt von Rettung sprechen können. Unser aussichtsloses Bemühen, uns selbst erlösen, befreien und loskaufen zu wollen, findet mit dem Glauben an Christus ein Ende. Durch das verkündigte oder gelesene, gehörte und geglaubte Gottesevangelium von der Erlösung, dem Loskauf, der durch Christus am Kreuz geschehen ist, erfahren wir, dass unser Leben in der Gefangenschaft, dort am Kreuz mitverhandelt worden ist und durch das erbrachte Lösegeld die erbrachte Kaufsumme von der Finsternismacht freigekauft wurde. Dort war es. Ja, also, und woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Es heißt nämlich in 2. Korinther 5, 14, dass einer für alle gestorben ist am Kreuz. Und man kann das dann nicht mehr hören, wenn es im Karfreitag ja geht, am Kreuz, für mich und meine Sünde, für mich und meine Sünde, für mich, 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 mich. Es geht nur um uns und mich und meine Sünde. Sicherlich ist das zutreffend, aber am Kreuz starb einer anstelle aller. Anstelle aller. Das sollen die Frommen einmal mit bedenken. Da hat einer bezahlt für die Verschuldung des ganzen Kosmos. Einer starb für alle. So, jetzt fängt der Glaube an, in der Logik zu denken. Paulus schlussfolgerte, das Logik, das ist das Denkzentrum. Nämlich, wenn das stimmt, dass einer für alle gestorben ist, somit sind alle gestorben. Das heißt also, was heißt denn das? Das Gericht ist eigentlich für alle schon am Kreuz von Golgatha verzogen, vollzogen worden. Vollzogen worden. Ist das eine Erlösung, liebe Geschwister? Man sieht sich dann, wenn man so einen Text liest, mit drin. Und das ist ja das Wunder, wenn Gott Glaube schenkt. Ein anderer kann es nicht erkennen. Aber ich weiß dann, ich bin damit gemeint. Hier ist meine gesamte Lebensexistenz in Schuld und Schande, in Elend und Versagen, ein für allemal, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für immer geklärt. Es gibt keinerlei Anklage mehr von dem, wo wir früher drin standen. Der kann den Mund nicht aufmachen. Und wir lesen ja, dass der Christus, nachdem er oben beim Vater seinen Platz neben der Rechten der Majestät eingenommen hat, zweierlei gemacht. Hat nur zwei Aufgaben. Nämlich, er vertritt uns. Er vertritt uns vor dem Vater, weil der Vater uns anklägt. Was denken wir eigentlich? Verstehen wir? Das ist also die große Netzsatz, weil wir Dinge tun, ja, auch dann in erneuerten, im Glaubenszustand, die gefallen unserem Gott und Vater nicht. Und dann muss, ich sage es immer, der Sohn zum Vater sagen, sei nur wieder gut. Sei nur wieder gut, streicht ihm ins Angesicht. Nein, nein. Die Sache geht um den Ankläger. Schau dir mal diese Leute an. Machen den Mund offen, voll und dann guck sie mal an, wie sie durch den Alltag wurschteln. So, da kann, da steht der Sohn auf und spricht, Moment mal, für den Wilhelm und seine Schandtat habe ich bezahlt. Alles erledigt, kannst du wieder gehen. Er vertritt uns. Und deshalb, wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist hier, der gerecht spricht. Ja, was heißt gerecht? Das hätte er ja können, weil er Autorität hat über alles. Hätte er es ja können, aber er sagt, nein, für das ist bezahlt worden. Du kannst keine Anklage stellen. Liebe Geschwister, das ist also so, so tief entscheidend. Und wir müssen uns das über das Evangelium immer wieder klar ins Bewusstsein sprechen. Weil ich so viele Menschen kenne, die alt werden, wo das Gedächtnis schwach wird, wo dieses zerrinnt. Und da kommen so viele Anklagen, was man falsch macht und wo man verkehrt. Immer wieder hat man nicht gelernt, die Vergangenheit, die am Kreuz für uns geregelt ist, zu sagen, nein, ich glaube vielmehr dem, was dort am Kreuz vollzogen worden ist. Und ein anderes Zeugnis aus 1. Petrus 2. Nur einer ist Gott. Ihr wisst ja von der Dreigötterlehre, der Theologie, wo der Sohn und auch der Heilige Geist zum Gott gemacht wird. Hier steht, nur ein einziger ist Gott. Und es gibt auch nur einen Mittler Gottes und der Menschen. Nämlich der Mensch Christus Jesus, der sein Leben gegeben hat zur Erlösung. Wir wissen jetzt, können wir weg umdrehen. Der sein Leben gegeben hat zum Kaufpreis, zur Bezahlung für die, die glauben. Steht da für alle?
Für die vielen.
Nein, 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 nein. Von wegen die vielen. Und das möchte ich noch gleich mit betonen, weil ja von der Sünde her, Paulus formuliert in Römer 5, das Ausmaß der Sünde für die vielen hat erreicht und dann auch im Gegensatz die Gnade für die vielen. Die vielen ist, da lasse ich mich von Werner de Boer belehren, in der Theologie ein Ausdruck für alle. So, und hier steht aber in 2. Timotheus, der Kaufpreis ist für alle gezahlt worden. Und nun haben wir ein Problem. Ich habe ja ein Wort weggelassen von diesem Text. Und zwar, dass Christus ein Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Und da frage ich, musste eigentlich der Sohn vermitteln zwischen dem Vater und dem Sohn? Was denken wir eigentlich? Musste er vermitteln mit seinem Vater, dem Gott des Himmels? Er, der Sohn, vertritt die Position des Vaters als Vermittler Gottes. Und zwar gegenüber Gott, dem Vater und Satan. Da musste vermittelt werden, weil er die Rechtsforderung stellte. Wegen Schuld und Sünde. Und dann kommt noch die Geistlichkeit der Engel hinzu, die ja das Gesetz veranlasst hat, dass wir auch über das Gesetz noch schuldig werden. Und von diesem Fluch des Gesetzes sind wir auch auf Golgatha mit losgekauft worden. Hängt doch wie eine in Kupfer gegossene Tafel vor jedem Kind Gottes. Der Dekalog, die 10 Gebote. Du sollst, du sollst, du sollst. Fluch. Kein einziges kann erfüllt werden. Und auch von diesem Fluch, weil wir zu Schuld kommen, beziehungsweise Gesetze übertreten, sind wir mit diesem Kaufpreis freigekauft worden. Zwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das streichen könnt in eurer Bibel, steht jedenfalls nicht im Grundtext. Weil wir dann, wenn wir diesen Text lesen, dass der Sohn zwischen dem Vater, ja, dann hat der Vater ein Problem gehabt. Hat ein Vater ein Problem gehabt und hat den Tod seines Sohnes gefordert. Nein, 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 nein. Das sind alles Gedanken von gestern, aber die sind so tief. Von der Tradition her in unser Bewusstsein eingraviert, dass es schwer wird, mal einen neuen Gedanken zu denken. Das ist eine gewaltige Botschaft, dass Gott durch das Blut seines Sohnes Frieden gemacht hat. Gott kann nun, weil eigentlich für alles bezahlt wurde, kann er heute die Minna und morgen den Hans und übermorgen die anderen heraussuchen und holen. Und keiner kann sagen, was machst du eigentlich? Die gehören ja mir noch. Nein, 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 nein. Gott macht ja nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wenn Gott, das ist nicht auszuhalten, wenn Gott in den Ablauf von Jahrtausenden und mit Milliarden Menschen hineingreift und uns wenige herausnimmt als Erstlinge, die zuerst drankommen und von dieser Auferstehungskraft des Christus belebt werden, in das göttliche Wesen hineingestellt werden, dann ist das was so Ungeheures, das sollten wir so tief, sagen wir, ins Bewusstsein hineinschreiben und auch, dass es ins Unterbewusstsein hinein sinkt, wenn wir nicht mehr unsere Gedanken zusammenbringen. Dass es da aus dem Inneren herauskommt, es gibt niemanden in dieser Welt. Wer will die Auserwählten beschuldigen? Wer will Anklage erheben? Der Vater ist hier, der Christus ist hier, der sich selbst gegeben hat. Und ihr glaubt nicht, wie viele Menschen im Alter davon schier zugrunde gehen, weil ihre Lebensgeschichte falsch verlaufen ist. Und sie möchten dann mit 70 und 80 Jahren noch einiges zurückdrehen. Geht doch nicht mehr. Es ist gelaufen. Über unsere ganzen Fehlentscheidungen steht das Ja unseres Vaters mit dem Opfer seines Sohnes. Werden wir endlich einmal zur Ruhe kommen und Frieden darin finden? Christus hat mit seinem Leben einen vollständigen Kaufpreis für die Gesamtverschuldung aller Geschöpfe erbracht. Da kommen wieder solche Gedanken, die sich noch einkennen. Ich müsste ans Konzept bleiben. Denkt ihr vielleicht, Gott lässt etwas, wofür er bezahlt hat, wenn ihr in eine Kaufhalle geht und kauft eine neue Wohnungseinrichtung für 10.000 Euro? Ja. Und weil ja das ganze Mobiliar nicht transportiert werden kann, dann nehmt ihr eine Fußbank mit. So, und das reicht euch dann, obwohl ihr bezahlt habt. Verstehen wir? Das macht kein normaler Mensch. Und unser Gott und Vater auch nicht, weil er das Teuerste, was er besaß, seinen Sohn, dort gelassen hat. Ich weiß nicht, ob euch nochmal drauf kommen. Ihr seid mit einem hohen Kaufpreis erkauft, erlöst. Die Konsequenz ist, so preiset und verherrlicht Gott nun hier oben im Geist mit eurem Leibe. Das, was wir früher gemacht haben, die Energie und die, was haben wir investiert? Mit 15 Jahren kann man noch nicht viel investieren. Ist klar, versteht ihr doch. Erstens hat man kein Geld, nicht hat man Lehrling 32, DDR, Silber. Nein, Blei, Aluminiumgroschen. Im Monat. 32. Musste meine Mutter damit auskommen. So. Aber ich denke an so viele Kinder Gottes, die schon auf dieser Glaubensstraße auch ja, zu Stand in Ehre gekommen sind. Die haben es schwer. Die haben es schwer. Nicht nur im Geist alles mitzudenken und dann die Seele zu lösen von dem Körper. Wichtig. Die Seele muss, wenn ein Mensch gläubig wird, von dem Körper losgelöst werden. Weil sie immer nach unten denkt, mit dem Körper zusammengebunden ist. Und wenn es dem Körper schlecht geht, Zahnweh hat, da jammert natürlich auch die Seele. Da kann sie kaum ein Lied singen. Das geht durch ganze... Der Prozess, den der Heilige Geist zu vollführen hat in uns, ist die Seele. Sage ich noch einmal. Die Seele, die ständig mit sich beschäftigt ist, die auch die von allen Seiten betätschelt werden will, die Ehre und Anerkennung fordert, aber nicht das Sterben. So, die Seele muss nach oben lernen zu denken. Verstehen wir, wenn Paulus sagt, wenn das stimmt bei uns, dass wir mit ihm auferweckt worden sind, was passiert dann? Dann fangen wir an zu suchen, was droben ist. Merken wir, die Seele, die ist immer in sichtbar orientiert. Die will es immer perfekt haben, die will es super haben, die hört nie auf, die kannst du nicht sättigen. Und wenn du alle schönsten Gebiete dieser Erde bereisen würdest und in die Meere abtauchen könntest, alles Mögliche, die Seele wird nicht satt. Wer seine Seele liebt und immer auf ihr hört, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, wer anfängt, mit ihm, mit mir, sich zu identifizieren, einzumachen, der wird seine Seele ins Gottesleben hineinzeugen. Lukas 17, Vers 33. Das ist ein gewaltiges Gebiet. Ich bin drauf und dran, über dieses Thema mal Geist, Seele, Leib zu predigen. Ich werde immer wieder... das wäre ganz mal wichtig. Das waren alles Seitenwege jetzt, die stehen gar nicht hier. Also, die Gesamtverschuldung aller Geschöpfe, die wurde am Kreuz verhandelt. Und hier liegt auch unser Leben, von der Wiege bis zum Grabe, mit eingebettet. Satan durfte den Gottessohn für 3 Tage in seinem Gefängnis einsperren. Sind das so? Ja. Ihr seid gar... Ich weiß gar nicht, ihr reagiert dann. Stimmt das so? 3 Tage?
Ja. 3 Tage im Herzen der Erde.
Ja, im Scheol. Du wirst meine Seele nicht im Scheol, im Totenreich lassen. Also warst du dort drin. War dort drin. 3 Tage. Und musste dann am Ende feststellen, dass er sich total verkalkuliert fand, dass nämlich mit dem Tod des Lebensfürsten alle Rechtsforderungen an ihn bezahlt und für immer erledigt worden sind. Aha. Und deshalb hat er dann mit seiner Auferstehung, wo es dann runtergeht, hat komm, gib mir mal einen Schlüsselbund. Alle Totenräume, wo früher ein anderer die Vollmacht hatte, mussten an ihn ausgeliefert werden. Ist das wunderbar, dass der Herr auch, der Lebensfürst, Zutritt hat zu diesen untersten Örtern der Erde? Es war alles bezahlt. Er konnte keine Forderungen mehr stellen. Liebe Geschwister, was ist das für eine Botschaft? Keiner kann sich ja selbst mit seinen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Nein, das geht nicht. Aus seinem Morast, aus seiner Verfehlung, da gibt es so eine schöne Geschichte, da spielen ja 2 Affen auf einem Kokosbaum. Und wie das so ist, die Affen, wir haben ja mit Kokosnüsse zu tun, ne? Geschickt läuft das. Der eine wirft tschuk und so, der andere so. Aber einmal nicht aufgepasst, runter und dann rollt die Nuss immer weiter rein und wie Affen sind, vom Baum runter und er wollte ja die Kokosnuss haben. So, und merkt aber gar nicht, dass es ein Sumpfgebiet war. Immer weiter und da sank er immer weiter ein und schrie und der andere sagt, du dummes Stück, fang doch an dich, war schon bald, aus den Haaren herauszuziehen. Und da hat er versucht, hat sich die letzten Haare vom Kopf gezogen. Es ging immer weiter runter. So, zuletzt guckte nur noch eine Affenhand raus. Und das Leben von diesem Jumbo, so hieß nämlich der Affe, war zu Ende. Einer ist an unsere Stadt hingegangen und hat unser Schuldkonto, unser Minus ausgeglichen und hat alles restlos, völlig und für immer bezahlt. Halleluja, kann man sagen. Halleluja. Warum sind die neurologischen Kliniken mit 80-90% von den Frommen besetzt? Mal darüber nachgedacht. Die Hälfte sagt, sie haben die Sünde wieder in den Heiligen Geist gegangen, die man als Glied und heute überhaupt nicht begehen kann. Und vieles andere nicht. Kommen mit ihrer Vergangenheit nicht zurecht. Ein Evangelium, das bis in die Grundwurzeln unseres Seins, unsere Quellgebiete unseres Denkens hineinreicht. Unser Leben, wir können es ja gar nicht. Ja, also nie darf diese finstere Macht wegen unserer Verfehlung uns wieder in den Bannkreis zurückziehen. Keiner muss mehr sündigen, denn die Sündenkette und der Zwang und das Gesetz, sündigen zu müssen, ist durchtrennt und unterbrochen worden. Gesündigt wird ja noch, ja, aber es ist uns dann immer wie weh und leid, wenn so ein Zugunglück dann mal passiert. Nochmal den Text. Einer ist Gott und einer ist auch Mittler Gottes. Der Vater hat ihn zum Mittler gemacht. Der Sohn ist der Mittler Gottes, nicht zwischen ihm und dem Sohn. Bitte. Lernen wir das zu unterscheiden.
Ja.
Und er hat sich selbst zum Kaufpreis für alle gegeben, dass diese Botschaft, dieses Evangelium für diesen jetzigen Kairos auch verkündigt werde. Und da steht man und predigt Jahrzehnte diese Botschaft. Aber die Gesamtverkündigung läuft nur, wenn es hochkommt, auf die Erbauung hin. Dass wir etwas kamen und dass wir auch mit unseren Problemen ein Stück vorankommen. Dass er uns wieder jeden Tag neu unsere Probleme, liebe Geschwister, ob Gott nicht auch Probleme hat mit dem ganzen All. Ich sage es mal Probleme. So. Natürlich hat er keine Probleme, aber mit was er beschäftigt ist. Nur die Wünsche der Frommen erfüllt zu werden. Wann werden wir Abschied nehmen? Und einmal lernen, deshalb habe ich das Thema, dass wir mal lernen, Gedanken Gottes in seinem geschriebenen Wort zu denken und von dieser Gottesenergie uns erfüllen und durchtragen zu lassen. Ich wünsche, dass die Verkündiger sich einmal in ihrer Verkündigung auch korrigieren lassen könnten und weg von ihrer Fixierung, ich meiner mir, die Auferbauung. Deshalb steht alles, was geschrieben ist in der Bibel, ist zur Lehre, wo wir uns zurechtfinden, wie wir ja, in die Verbindlichkeit mit dem Christus hineingelangen. Ja. Evangelium mit diesem Inhalt, dass einer für alles gezahlt hat. Wenn wir darüber nachdenken, was in den vergangenen Jahrhunderten bis in unsere Zeit für haarsträubiger Unsinn gepredigt wurde und wird, da wird es mir ganz sehr schwer ums Herz. Wir wollen nicht verurteilen, bitte nicht. Aber manchmal müssen wir beurteilen. Und ich sitze manchmal in der Bank Sonntag früh und denke, wovon soll eigentlich die versammelte Gemeinde leben? Das ist doch kein Evangelium, das ist überhaupt nichts. Das ist nur Tradition. Man sieht noch ein paar Lieder und ist beieinander zusammen in der Gemeinschaft, aber sonst schwierig. Euch geht es genauso, ich weiß das. Am Kreuz wurde der Gesamtschaden aller verrechnet und ausgelöscht. Demnach sind sämtliche Schuldscheine. Schuldscheine? Wer hat denn da Adresse? Und wer fertigt die denn an? Schuldscheine, die von Satan angefertigt werden, die sind getilgt und alle Rechnungen sind bezahlt worden. Lesen wir nicht, als er gekreuzigt wurde. In dieser Ohnmacht und alle Welt jammert, jammert und zum Karfreitag weinen viele. Da war er hochaktiv. Und da hat er genagelt. Was hat er genagelt? Die Schuldscheine. All das, die hat er aus den Prozessakten der Anklage herausgenommen. Hat er herausgenommen. Und wenn keine Anklage mehr da ist, findet auch kein Gericht statt. Er hat sie ans Kreuz genagelt. Aber nur der Glaubende hat zu dieser von Gott gebrachten Erlösung und Rettung Zugriff. Dieses Heil ist für uns ein ganz großes Gnadengeschenk. Gott führt uns aus der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde heraus. Er sprengt die versiegelte Kette und reißt uns aus dem Vollmachtsgebiet, wo wir eigentlich sind, heraus. Ihr glaubt gar nicht, was das hier, eine solche Versammlung für die Geisterwelt oben, was das für sie bedeutet. Ist ja eine Ausstrahlung eines jeden Kind Gottes. Seine Ausstrahlung ist eine Lichtsentfaltung hinein in das Territorium der Finsternis, auch der Überwelt. Wir haben gesagt, alles Finsternis. Die Lufthimmel an sich sind Herrschaftsgebiet Satans. Und denken wir einmal an, wenn der Herr kommt, nicht wiederkommt. Er kommt hier nicht wieder. Er kommt doch gar nicht herunter. Er kommt nur vom Vater und bleibt in der Luft. Und holt die Leute, die hier noch leben und übrig geblieben sind, und die Toten in Christo, die stehen auf, die holt er nach oben. Es gibt eine Hinaufversammlung zu ihm, dem Haupt. In die Luft hinein. Das Zentrum des Herrschaftsgebiets Satans. Und deshalb muss er ja, das wissen wir ja, wird er heruntergeworfen auf die Erde und wird von dort gebunden in den Abgrund, kommt für eine kleine Zeit wieder frei nach den 1000 Jahren und kommt dann mit dem Tier und dem falschen Prophet in den Feuersee. Ich wollte nur mal sagen, der Luftraum ist jetzt besetzt. Ich muss wieder einen Gedanken abwehren, es geht nicht. Ja, also, er hat uns aus diesem Vollmachtsgebiet der Finsternis herausgeholt, wo wir alle unseren Aufenthaltsort und unsere Beschäftigung hatten. Und stellt uns unter die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Ich komme auf diesen Gedanken nochmal kurz zurück. Von da ab stehen wir unter einem neuen Herrn. Und ein anderer darf jetzt über uns verfügen und bestimmen. Das haben wir gar nicht gedacht. Wo wir uns bekehrt haben, da waren wir froh, dass die Sünde Schuld weg war. War ein Jauchzen war das und wir auch den Weg zum Himmel offen hatten. Ja, jetzt soll ein anderer über uns bestimmen und verfügen. Der alte Arbeitsgeber, schwierig. Ganz ruhig bleiben, auch mit den kleinen Wespen. Sonst werden die auch aggressiv. Es ist eigentümlich, ja? So ist das in dieser Welt, ja? Wir sitzen ganz friedlich auf dem Stuhl und da kommt so ein Geschöpf und will uns das Gift hineindrücken. Werden wir ganz nervös. Ja. Ja, also, noch einmal. Der alte Arbeitsgeber darf uns nicht mehr beschäftigen. Es ist schwierig, wenn dann Menschen jahrzehntelang in einer Gewohnheit gestanden haben, das beenden zu lassen. Also das ist das erste Arbeitsverhältnis, was wir zu Satan hatten, erfolgte ohne unseren Willen. Da konnten wir gar nicht entscheiden. Ohne unser Eingeständnis und ohne unser Zutun. Natürlich hatten wir dort auch unsere Lebensinteressen und unsere Beschäftigungen. Es blieb uns ja gar nichts anderes übrig. Dort waren wir zu Hause. Und manche sagen, ach, die gehen auf die Arbeit und die lasst doch, die hat doch sonst nichts auf dieser Welt. Ja, dass sie das noch brauchen. Und das zweite ist das Verhältnis zu Gott. Das beruht nun aus freiem Willensentschluss heraus, nachdem ich erleuchtet wurde. Erleuchtet wurde. Gott hat aus der Finsternis oder in die Finsternis hinein leuchten lassen sein Licht. Sein Licht. Und mit diesem Prozess des Lichtes, das ist so, kann von der Wissenschaft und Physik nicht erklärt werden, muss die Finsternis weichen oder sie wird aufgelöst und verschlungen. Licht. So. Von da nun an will ich in einem Willensentschluss dir, Herr Jesus Christus, und durch dich dem Vater gehören. Haben wir diesen Satz schon mal formuliert, nachdem wir gläubig geworden sind? Du darfst über mich verfügen und ich will mich an... Jetzt weiß ich nicht, dich verlieren. Ist das richtig? Ja, an dich verlieren. Und dem Vater gehören. Ich nehme also im Glauben die mir geschenkte Kaufsumme in Anspruch. Noch einmal, die Kaufsumme, das ist der Kaufpreis, der durch den Opfertod des Christus am Kreuz erbracht wurde. Und ich nehme dieses Heil in Anspruch und bekenne, dass ich ihm, den Herrn aller Herren, gehören will. Und damit ist die Rechtsgrundlage für mich geklärt. Ich gehöre als ein Eigentum zu Gott und seinen Christus. Und von da an hat Gott die gesamte Verantwortung über unser Leben und über alle übernommen, die des Christus sind. Und diese neue Wirklichkeit, die zunächst im Geist und auf der geistlichen Ebene vollzogen wird, gilt es nun Zug um Zug, Nacht und Tag, mit unserem ganzen Leben umzusetzen und zu realisieren, bis hinein in unser sterbliches Fleisch. Das ist ein Prozess. Läuft nicht über Automation. Den Thessalonichern stand es klar vor Augen. Sie waren von den Götzenbildern, den Idolen, den glanzvollen Vorstellungen, traumhaft können wir fantasieren und träumen. Ja, ja. Und den falschen Leitbildern dieser Welt, die waren die weg. Die hatten sich von diesen Dingen wegbekehrt hin zu Gott, dem lebendigen und wahren einzig einen Gott. Zu Sklaven steht da. Aha. Von einer Sklaverei in die andere. Und zwar steht leider, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Die Hinaufversammlung zu ihm. Kann man mit einem solchen Lebensinhalt leben? Frage ich, kann man so leben? Wir wissen doch alle, er hat uns herausgeholt. Schon super und schön. Ich habe ja in den 80er Jahren manche Dienste getan im Rahmen des Blauen Kreuzes. Bei uns hieß das anders. Das hieß AGAS, Arbeitsgemeinschaft an Suchtgefährdeten. So, und da hatte mich auch einmal mein früherer Jugendleiter, EC-Gemeinschaft, eingeladen zu einer heißgeschichtlichen Bibelwoche mit diesen Typen. Er musste extra die Erlaubnis vom Landesverband einholen. wenn er mich dort mit einbindet. Wegen, ihr wisst schon, der zweifelhaften Lehre der Allversöhnung. Aber er hat das gemacht und das war ein Stendal. Das ist hier Uchtspringe, Wilhelmshof, wo man diesen Jungen entwendet hat im Wald beim Feuer. Das ist Wilhelmshof. Ja, und wir waren so 40 Leute zusammen. Boah, für mich bewegend. Mich bewegend. Dort habe ich, ich sag's euch, offen, eine Freude erlebt, die ich so in heilsgeschichtlichen Kreisen nicht erlebt habe. Wenn diese Menschen sich nach einem Jahr wiederfinden und sind trocken geblieben, wie die sich um den Hals fallen können und weinen, nicht mehr trinken zu müssen. Oh, bei uns. Ja, wir sind noch nie große Sünder. Ja, aber da habe ich das hin. Da sagte mir ein Bruder, sagte Johannes, 24 Jahre mit Unterbrechung im Gefängnis. Wegen Alkohol. Wie oft bin ich mit Rot, mit dem Moped über die Kreuzung, weil ich mein Leben ein Ende machen wollte. Und wie hat mich dieses Evangelium verändert? Verändert. Aber was ich da gemerkt habe, dass diese Leute dort überglücklich sind und dankbar, nicht mehr trinken zu müssen. Mehr wollten die gar nicht. Versteht ihr? Aus ihrer seelischen Qual unter diesem Alkohol befreit zu sein, haben die aufgeatmet. Nicht mehr, ja. Aber liebe Geschwister, bei uns geht es nicht nur um ein Heraus, das um dieses nicht mehr tun zu müssen, sondern um auch ein Hinein. Sonst sind wir ständig gefährdet. Ein Hinein, wo hinein denn, liebe Geschwister? In das Energie- und Herrlichsbereich des Sohnes des Christus. Des Sohnes des Christus. Hebräer 2, Christus hat durch seinen Tod, sein Tod war dafür vorhanden oder nötig, er hat durch seinen Tod den Unwirksamen gemacht, aufgelöst, der die Vollmacht des Todes bisher hatte. Das ist der Teufel. Und alle die Befreite herausführte, welche des Todes Furcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei unterordnet waren, verfallen waren. Hören wir noch einmal. Wir sind Befreite aus der Macht des Todes und aus den Zwängen der Sünde heraus. Und hineingesetzt, liebe Geschwister, wenn das nicht mehr verkündigt und bezeugt wird, dann ist das Evangelium leer. Dann wissen wir gar nicht, wohin wir eigentlich das, was wir nicht mehr tun müssen, verlagern. Ein einziger Krampf unter den Frommen. Ja, das darf ich doch nicht tun, das darf ich auch nicht tun. Die kriegen noch ein schlechtes Gewissen beim guten Essen. Überall müssen sie Buße tun. Ja, befreit hinein in eine Lebensqualität, die uns, ja, kann ich das sagen, die uns Flügel verleiht. Ich sag's auch, Flügel verleiht. Über die Dinge dieser Zeit und Welt hinweg zu fliegen, der Christussonne entgegen. Und von oben sieht die Welt manchmal viel kleiner aus, wie sie in Wirklichkeit ist. So ist es dann. Was hat die Renate Lüsse vor 50, 60 Jahren gesungen? Blicke, schau voll in sein Antlitz hinein. Nein, das heißt anders. Bloß der Fränken, blicke voll. Blicke nur auf ihn, schau voll in sein Antlitz hinein, anschauen. Und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Das war's. Das ist immer weiter. So, ich schließe mit dem Wort. Obwohl Paulus dem Gesetz nach untadlich war und eine reine Weste hatte, er war dem Gesetz nach untadlich. Also, wir können uns mit ihm nicht vergleichen, ne? Da fallen wir weit drunter. Ja. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, vorübergehend und sklavend mancherlei Lüsten, Vergnügungen, führte unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und untereinander hassend. Aber als die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken. Oh, ist das ein Schrei der Erlösung. Nicht aus einer Leistung. Ich muss noch etwas tun. Es ist noch nicht ganz. Es reicht noch nicht ganz. Wisst ihr, ich habe eine Sonntagsschultante, die war extra ledig geblieben. Bis 60 Jahre Sonntagsschuldienst getan. So, mit 60 Jahren frage ich sie, sagt Else, kommst du drüben an? Da sagt sie zu mir, Johannes, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich bin mit 16 Jahren fast nur noch. Es ist ein Zeugen, Gott will ich nicht glauben. Wenn ich mich so bemühe, leidenschaftlich, treu sein. So, und weiß zum Schluss nicht, ob es hier weit. Nein, zu Gott will ich nicht haben. Wie dürfen wir aufatmen? Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes schien, errettet er uns nicht aus Werken, die wir meinten, in Gerechtigkeit getan zu haben, sondern nach seinem großen Erbarmen. So, jetzt mache ich Schluss. Und der dritte Punkt, den ich noch behandeln wollte, nämlich die Konsequenz. Die Konsequenz, und zwar, wir bekommen eine neue Gesinnung, wir bekommen einen neuen Lebensinhalt und ein neues Hören und ein neues Denken. Das habe ich nur genannt, vielleicht können wir mal darüber nachdenken. Ja, also ich habe nicht mal die Hälfte geschafft, aber so ist es manchmal. Wir beten miteinander. Treuer Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ganz bewusst in unser Leben hineinsprichst und dann wissen wir auch, wir sind gemeint. So deutlich ist dein Wort und wir möchten auch nicht ausweichen. Wir möchten nicht davonrennen und wieder einen Ausweg suchen. Nein, wir gestatten dir so oft, wie es nötig ist, in unser Leben hineinzusprechen und Wege zu durchkreuzen, die nicht mit deinem Willen und Wohlgefallen übereinstimmen. Du hast große Mühe und hast eine für uns nicht vorstellbare Geduld, dass du alles miterlebst, weil du ja Wohnung genommen hast in uns. Da gib uns ein hörendes Herz, immer auch wieder wach zu sein, nüchtern, nicht uns selbst zu überschätzen und zu leben, sondern zu erkennen, dass du uns auf dem kürzesten Weg, keine Umwege, sondern auf dem kürzesten Weg mit dir zusammen führst und eins machst. Wir danken dir für diese Morgenstunde unter deinem Wort, bitten dich, dass du das auswirkst, was dir gefällt. Alles andere, was nicht zählt, das lass auch aus unserem Bewusstsein heraus genommen werden. Wir danken dir für diese schöne Zeit, die wir hier in Neudorf zusammen sein können. Segne uns auch durch diesen Tag hindurch. Amen.
Amen. Ja, wir danken Gott, unserem Vater, für diese frohmachende und befreiende Botschaft. Wunderbar. Er hat dort am Kreuz von Golgatha für alle alles vollbracht. Und jetzt verstehen wir den Apostel Paulus ein bisschen, wenn er uns auch auffordert, dass wir Dank sagen sollen für alle Menschen. Das ist der Grund. Ja. Dank sagen für alle Menschen, weil er dort am Kreuz für alle alles vollbracht hat. Wir singen jetzt noch das Lied zusammen. 928, alle vier Verse.